willkommen in Quelltor heute Morgen. Er ist auferstanden. Das können wir besser. Er ist auferstanden. Jawohl, ist ja super, absolut, da flippt man aus. So ist es. Ja, Martina, bin ich einverstanden. Meine Botschaft heute Morgen heißt Abstieg und Aufstieg. Und es hat etwas mit dieser wunderschönen Leiter zu tun. Und bevor ich da reingehe und erkläre, was ich damit meine, lass uns zuerst drei Glaubensrichtungen anschauen, die nicht Christentum sind.
Wir fangen an mit dem Buddhismus. Siddhartha Gautama war ein Prinz und wurde im Jahr 563 vor Christus im heutigen Nepal geboren, also vor mehr als 2500 Jahren. Nach Begegnungen mit Alter, Krankheit, Tod und Askese ließ er sein komfortables Leben hinter sich. Er wollte einen Weg suchen, die Menschen vom Kreislauf des Leidens, genannt Samsara, zu erlösen. Nach entbehrungsreichen Jahren und langen Meditationen wurde Gautama zum sogenannten Buddha, also zum Erleuchteten oder Erwachten. Seine Botschaft: Jeder Mensch kann diese Erleuchtung erreichen, indem er Gier, Hass und Verblendung endgültig überwindet. Es geht darum, Erkenntnis und Weisheit zu entfalten, den eigenen Geist durch Meditation und Konzentration zu schulen und ein moralisches Leben zu führen, geprägt vom Mitgefühl. Nach Gautamas Tod verbreitete sich der Buddhismus zunächst in Indien und später überall in Asien. Die Säulen des Buddhismus sind die drei sogenannten Juwelen: der Buddha, das vom Buddhismus gelehrte Weltgesetz, also Dharma, und die Gemeinschaft der Buddhisten, Sangha, speziell der Mönchs- und Nonnenorden. Buddhisten glauben an die Wiedergeburt, Reinkarnation. Ob man als Tier oder als Mensch wiedergeboren wird, in einer Höllen- oder Himmelswelt, das liegt an dem Karma, das man in seinen bisherigen Existenzen gesammelt hat. Also daran, ob man Gier, Hass und Verblendung abgeschwächt oder verstärkt hat. Mit dem Erwachen der Erleuchtung erfährt man nach buddhistischem Glauben das sogenannte Nirvana, das höchste Glück und die Befreiung vom Kreislauf der ewigen Wiedergeburt. Rund 500 Millionen Buddhisten gibt es heute. Als viertgrößte Weltreligion ist der Buddhismus vor allem in Asien verbreitet, doch auch in Europa und Nordamerika wächst die Zahl der Menschen, die als Buddhisten leben. Der Hinduismus. Der Hinduismus ist in Indien entstanden und hat weltweit 1,25 Milliarden Anhänger. Sie teilen Anschauungen mit sehr unterschiedlichen Ausprägungen. Der Guru führt seine Schüler aus der Dunkelheit ins Licht. 330 Millionen Götter und Göttinnen gibt es. Indische Religionen kennen keinen Religionsstifter, wie etwa Jesus Christus für das Christentum. Dafür gibt es zahllose Götter und Göttinnen, Seher und Heilige. Das dichte Geflecht von religiösen und philosophischen Strömungen ist über die vergangenen 4000 Jahre entstanden. Die vielfältigen Vorstellungswelten wurden in vielen Schriften überliefert, aber auch mündlich und darstellerisch weitergegeben. Den indischen Subkontinent, so sagen die Menschen, bevölkern 330 Millionen Götter und Göttinnen. Sie leben in großen und kleinen Tempeln, in Schreinen, in Steinen, in Bäumen, Flüssen und Tieren. Das Dreiergespann der Götter Brahma, Vishnu und Shiva gehört vermutlich zu den bekanntesten Göttern. Gläubige verehren sie zu Hause und im Tempel, in verschiedenen Verkörperungen und mit vielfältigen Namen. Der Islam. Der Islam dagegen gründet sich auf die Offenbarungen des Propheten Mohammed. Er lebte von 570 bis 632 nach Christus in Mekka und Medina und empfing im Laufe seines Lebens immer wieder, so sagt er, Botschaften von Gott. Diese Offenbarungen, Suren genannt, sind im Koran gesammelt, dem heiligen Buch der Muslime. Der Islam hat 5 Säulen, die es zu erfüllen gilt. Erstens das Glaubensbekenntnis, zweitens das Gebet, drittens das Fasten, viertens die soziale Pflichtabgabe und fünftens die Pilgerfahrt nach Mekka.
Vielen Dank, Stefan. Warum diese Botschaft am Ostern? Warum alle andere Religionen vielleicht betrachten? Es ist zwar nicht traditionell heute Morgen, aber als ich das las, was alle Glaubensrichtungen glauben, kam ich auf eine wichtige Erkenntnis. Der Mensch in alle diese Religionen muss immer viel machen und leisten, dahin zu kommen, überhaupt zu einem Nirvana, überhaupt eine neue Etappe zu erklimmen. Buddhismus zum Beispiel arbeitet daran, zu einem Ort der Erleuchtung zu gelangen, also in sich selbst ankommen und weiterkommen. Du kannst bestimmen, ob du ein gutes Karma hast oder nicht. Das darfst du persönlich entscheiden. Zu Hinduismus: Jede Gottheit wird verherrlicht. Sie wird angebetet und Opfer werden gebracht. Die Götter sind aber nicht unbedingt immer zufrieden mit einem. Oder im Islam, die 5 Säulen, die es zu Gottseligkeit, zur Erfüllung gilt. Bei allen Religionen liegt es immer am Menschen, es richtig hinzubekommen. Indem, dass man verschiedene Sachen macht, wie meditieren, besondere Zeiten im Tempel gehen oder sogar nach Mekka reisen. Und da bekommt man einen ganz besonderen Segen und sogar einen anderen Namen. Und hier habe ich ein Beispiel, wie diese Leiter. Der Mark wird versuchen, hier zu erklimmen. Also er hat meditiert, jetzt kommt er gleich zu Nirvana, oh, jetzt ist er gleich da. Aber er muss weiter und weiter in seiner eigenen Kraft und in seiner eigenen Können wirklich etwas machen, damit es gelingt. Hat er jemand an seiner Seite? Nein. Tut er es für jemand? Jein. Der Hinduismus hat es für Götter gemacht. Buddhismus ist für seine eigene Erleuchtung. Und der Islam durch die Regelungen und Gesetze ist dann der Allah glücklich mit einem. Aber nur durch das, was man tut. Vielen Dank, Marc. Und als ich in Amerika war, traf ich eine Frau, die vor mir saß, eine Inderin. Und ich habe ihr gefragt, wie kam sie zu christlichen Glauben? Was war der Unterschied von Hinduismus, wo sie gesagt hat, Jesus ist der Weg? Und sie sagte, in ihrem Leben, ihrer Familie, hat sich mit Hinduismus immer wieder die Götter gedient, aber nichts hat sich geändert. Es gab immer noch das tägliche Abmühen. Es gab immer noch die Alkoholprobleme, die vorhanden waren in ihrer Familie. Es gab immer noch Ärger und Auseinandersetzung. Und es gab sehr wenig Freude oder Erleichterung im Alltag. Die Götter musste man mehr achten als die eigenen Mitmenschen. Das hat sie mir erzählt. Aber als sie Jesus kennenlernte, sie ist zu einem Gott begegnet, der schon für sie gekämpft hat. Auf ihre Ängste, die ständig da waren, hatte sie jetzt eine Antwort, weil sie vorher immer die Götter glücklich machen musste und davon getrieben war, ja nichts falsch zu machen. Und sie erlebte Jesus als den Gott, der Frieden schenkt, ohne dass man zum Tempel rennt. Und diesen Frieden erlebte sie zu Hause in ihrem Wohnzimmer und das hat sie so überwältigt. Jesus kam zu ihr, der Heilige Geist begegnete sie in ihrem Zimmer. Und vielleicht sitzt du hier heute und sagst, ja, aber ich glaube auch. Und ich glaube an Jesus Christus, aber ich kämpfe immer noch mit Ängsten und Herausforderungen. Und ich glaube, wir kämpfen mit einiges als Mensch, egal was es ist. Aber Gott lädt ein, es nicht alleine zu meistern und zu tun. Das ist der Unterschied. Er lädt ein, komm mit mir und erlebe, was ich mit dir da durchgehe und was du schaffen kannst. Aber, und wir kennen diese Bibelvers so gut aus Zacharia, nicht aus eigener Macht oder Kraft, sondern durch den Geist Gottes. Wenn wir danach meditieren würden, was das wirklich bedeutet, dann würden wir uns lösen von das Tun und das Können und die Bonuspunkte sammeln und überhaupt es Gott gefallen hat mit mir, weil ich heute gebetet habe, weil ich die Bibel gelesen habe. Deshalb würde mich jetzt frei machen, oder? Jetzt würde mich frei machen. Jetzt würde mich heilen, oder? Und das ist nicht eine Abmachung. Gott sagt, ich stehe dir zur Seite. Ich begleite dich. Ich lasse dich erleben, wie ich wirklich bin, wenn du es zulassen möchtest. Herausforderungen, Verfolgung sind hier gewiss, sagen Jesus und auch Paulus selbst in 1. Korinther 4, 11 und 13. Bis auf diese Stunde leiden wir Hunger und Durst, sind nackt und werden geschlagen und haben keine sichere Stätte. Das ist alles passiert, wo Jesus auferstanden ist. Die sind in einem Dilemma, weil die verfolgt werden. Da kommt eine Wucht des Hasses auf denen. Die Jünger Christi, die müssen wir jagen und töten. Und mühen uns ab mit unserer Händearbeit. Schmäht man uns, so segnen wir. Verfolgt man uns, so dulden wir es. Verlästert man uns, so reden wir freundlich. Nicht, weil das ein Gesetz war, sondern weil die Liebe Gottes so stark in einem war, dass die plötzlich Menschen gesehen haben durch Gottes Augen und nicht ihre eigenen Augen. Die waren bewegt von Barmherzigkeit, genau wie Jesus es war. So wenn du verschmäht wirst, wenn du verspottet wirst, wenn du missachtet wirst, wenn jedes Mal du etwas sagst über deinem Jesus in deiner Familie oder in deiner Arbeit und jemand rollt die Augen, lass die Augen rollen. Nimm es nicht zum Herzen. Oh, wie leicht kann man das sagen, gell? Und wie hart fällt man das selber, das zu tun. Ich glaube, das ist so mein tägliches Brot, wo ich sage, Herr, ich gebe dir das. Ich lasse mich nicht leiten von Gefühl. Ist das schwierig. Aber Gott ist dabei und er steht mir bei. Und er gibt mir Bestätigung und er gibt mir Kraft und er zeigt mir die Siege, die ich gerungen habe. Er zeigt mir den Weg, dass ich schon gegangen bin mit ihm und was ich alles schon erreicht habe in ihm. Verlästert man uns, so reden wir freundlich. Wir sind geworden wie der Abschaum der Menschheit, jedermanns Kehricht bis heute. Und es gibt einen, der am Kreuz hing. Und weißt du, was er sagte? Ich nehme es. Eigentlich sagte er mit, es ist vollbracht, ich nehme es. Es ist erledigt. Ich leide für dich und erlöse dich für immer. Nicht nur heute, nicht nur morgen oder gestern, aber für immer. Ein Gott, der in der Ewigkeit gedacht hat. Ist das nicht cool? Du musst nicht sterben für deine Sünde. Ich nahm deine Qual und ersetzte es mit einer Liebe, der dich annimmt, wie du bist. Wenn wir alle Spiegel hätten heute Morgen, dann würde ich sagen, bitte schau kurz in diese Spiegel und sag, Jesus, du nimmst mich an, wie ich bin. Das ist eine gute Übung, daheim zu machen. Und das Einzige, was wir im Christentum machen müssen, und jetzt kommt das To-Do, so wie andere Religionen. Aber es ist ganz leicht. Wisst ihr, was wir machen müssen? Anzunehmen. Das ist alles, was wir tun müssen. Wir müssen nicht sagen, Jesus, ich habe jetzt gebetet, hilf mir. Jesus, ich danke dir, dass du mich erlöst hast, oder? Jesus, sondern Jesus sagt, hey, ich habe schon, ich bin da, du brauchst nicht mehr klettern. Es ist alles vollbracht, es ist alles geschehen. Hier am Kreuz hing er auf und hat gesagt, es ist vollendet. Für dich und für mich heute Morgen. Und wisst ihr warum? Das Einzige, was wir im Christentum, wir nehmen es an, was er getan hat, weil er, und jetzt kommt's, uns zuerst geliebt hat. Das ist der Hammer, Leute. Andere Religionsrichtungen machen was und denken dann, Gott ist glücklich. In der griechischen Mythologie, das war so, wir haben Dinge geopfert, dann ist der Göttin Aphrodite relativ glücklich mit mir. Dann ist Zeus nicht so zündig. Ist wirklich so. Die haben so gelebt, Tag für Tag mit Emotion. Und was tun wir heute? Wir leben in einer Schwallung der Emotionen. Wir sind geleitet von Emotionen statt die Tatsache. Was ist die Tatsache? Ich habe dich zuerst geliebt, sagt Jesus. Nimm es einfach an. Und hier steht es in 1. Johannes 4, 15 bis 19. Wer bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Wer macht es heute Morgen? Wer sagt es? Jesus, du bist mein Herr. In dem bleibt Gott und er in Gott. Und wir haben erkannt und geglaubt, die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihn. Hierin ist die Liebe bei uns vollendet worden, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts. Denn wie er ist, sind auch wir in dieser Welt. Freimütigkeit. Freimütigkeit, was für tolle Worte. Furcht ist nicht in der Liebe. Das ist eine Anweisung. Gott sagt, Achtung, wenn du Angst hast, ich möchte dir sagen, fürchte dich nicht, weil das ist nicht die Liebe. Komm hinein in die Liebe. Es ist nicht korrekturhaft. Es ist nicht, meine Güte, jetzt reit die zusammen. Jetzt brauchst du keine Angst mehr haben. Sondern was Gott ganz deutlich sagt in dem Moment, er sagt, nimm den Furcht raus, indem dass du hineinkommst, weil ich dich zuerst geliebt habe. Meine Liebe nimmt dich an, wie du bist. Du brauchst dich nicht mehr fürchten. Sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat es mit Strafe zu tun. Wer sich aber fürchtet, ist nicht vollendet in die Liebe. Ich merke dasselbe, wenn ich Angst manchmal habe oder ich mache mir Sorgen, dann sage ich, wow, weißt du was, Gott, here I am. Und das mache ich wirklich physisch. Ich bin ein visual Mensch. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr das schon erkannt habt in Quelltor. Ich sage nur Leiter. Aber ich liebe Visuelle, weil es mir hilft, Dinge zu verknüpfen in mein Gehirn und es nicht zu vergessen. Und was ich tue manchmal, wenn ich mir Sorgen mache oder ich habe wirklich Bedenken über was, ich sitze oder ich stehe dann plötzlich in meinem Wohnzimmer auf und ich sage, Herr, ich trete jetzt hinein in deine Liebe. Und ich gebe dir meine Sorge, ich gebe dir meine Ängste, ich gebe dir meine Bedenken, ich gebe dir meine Wut. Ich gebe dir sogar meinen Hass. Ich gebe dir die Ungerechtigkeit. Ich gebe dir meine Unzufriedenheit. Ich gebe dir alles, Gott. Und ich will verweilen in deiner Liebe. Und deine Liebe ist so unermesslich groß. Du kannst regelrecht darin schwimmen. Es beschreibt es wie ein Ozean, seine Liebe. Ist das nicht gigantisch? Wir dürfen richtig da eintauchen. Und es erleben, dass Gott durch seine Liebe uns verändert. Er verändert uns da drin. Du musst nicht ein bestimmtes Nirvana oder eine erleuchtete Ebene erreichen oder alle Regeln halten, damit Gott dich liebt. Ich glaube, wir haben vieles Falsches gemacht in die Jahrtausende von Christentum. Wir haben rigide Gesetze aufgebaut, damit das Volk sich im Griff hält. Wir haben es politisch genutzt. Wir haben es politisch ausgenutzt in die Jahren, wo wir Kirche gebaut haben. Und wisst ihr, was Kirche ist? Du und ich, das ist Kirche. Es ist keine Gebäude. Es ist keine Ritual. Es ist keine 7 Schritte zur Glückseligkeit. Und das ist der Punkt. Wenn wir erkennen, dass Gott Liebe ist, wir werden viel, viel schneller zu ihm rennen wollen, weil wir erkennen, mein Papi liebt es, wenn ich zu ihm komme. Der haut mich nicht nieder. Der hat keine Angst vor meinen Fragen in dieser Welt. Der ist nicht plötzlich nervös, wenn du sagst, ich habe Schwierigkeiten, das zu glauben, Gott. Wie kann das sein? Sondern verweile mit ihm und stell diese Fragen. Er liebt es. Wisst ihr, warum er das liebt? Weil er sagt es auch in Offenbarung. Ich wünsche, du wärst kalt. Ich wünsche, du wärst heiß. Ich wünsche nicht lauwarm. Lauwarm ist das, ich gehe, pack mein Jesus aus am Sonntag. Darf's bei mir sitzen, gell? Ja. Ach so, willst du was sagen? Gut. Aha. Ende der Gottesdienst, ich pack dich jetzt wieder ein und in den Alltag gehe ich meinen Weg ohne Jesus. Ich lasse ihn nicht sprechen. Ich lasse ihn mir nichts etwas sagen, der mir vielleicht in den Augenblick zwickt oder wehtut tatsächlich, weil er mich einfach so gut kennt. Er hat dich schon geliebt, selbst als du noch nicht an ihn geglaubt hast. Und weil wir Jesus haben, können wir mit ihm Veränderungen erleben und uns positiv verändern. Wir müssen ihn aber nicht von uns selbst überzeugen, indem wir viele Opfer bringen. Wir müssen es nicht alleine bewältigen. Wenn du nichts registriert hast heute Morgen, dann bitte registrier das. Tu es nicht in deiner eigenen Kraft. Lass es zu, dass dein Gott dich erstmal liebt. Ich mache das sehr oft. Ich sitze da und sage, Gott, zeig mir, wie sehr du mich liebst. Und ich glaube, Gott liebt das. Weil das ist wie ein Kleinkind, der manchmal zu dir kommt und dich umarmt und sagt, ich liebe dich, aber ich liebe dich. Ich sage, ich liebe dich, weil ich es eigentlich hören will. Nicht, ich liebe dich, weil ich dich liebe, sondern ich will es einfach nochmal hören. Ich will wissen, dass du hier bist. Und wir sollen mutig sein in dieser Beziehung mit unserem Vater im Himmel und sagen, zeig mir das. Und dann nimmst du einen Notizblock und einen Stift und sei mutig, dein Gott spricht. Und schreib es auf. Du wirst erstaunt sein, was du danach auf diesem Papier findest. Und der große Unterschied, das wissen wir schon, zu anderen Religionen, der Mensch versucht, zu Gott aufzusteigen, auf dieser Leiter. Doch Gott wurde Mensch und kam herab zu uns. Und das ist der Unterschied. Religion klettert hoch. Und weißt du, was Jesus sagt? Ich komme mal runter. Er stieg ab. Er stieg ab. Gottes Sohn stieg ab und sagt, ich werde Mensch. Warum werde ich Mensch? Damit du begreifst, dass ein Gott ist, der dich wirklich versteht. Ich kenne die Versuchung. Ich weiß, wie hart es ist, auf dieser Erde zu leben. Ich verstehe den Zorn. Ich verstehe die Tränen. Ich verstehe das Zerbruch. Ich verstehe die Freude und das Gelächter. Ich verstehe die Humor und das Feiern. Ich bin gekommen als Mensch, damit du, nicht ich, es kapieren muss. Damit du es verstehst, dass wenn ich wieder hochgehe zu meinem Vater im Himmel, du hast es begriffen, es ist ein Gott auf dieser Erde, der wirklich mich begreift. Durch und durch. Das ist der Hammer heute Morgen. Er ist auferstanden.
Amen.
Ja, das können wir noch mal üben, glaube ich. Er ist auferstanden.
Er ist wahrhaftig auferstanden.
Ja, ist so cool. Er stieg hinab, der Sohn Gottes. Er tat Zeichen und Wunder. Er gab eine andere Botschaft, was alle anderen Religionen nicht tun. Und es ist das erste Mal, wo Gnade unverdiente Gunst reinkam und sagt, du kannst es nicht verdienen. Du kannst es nicht verdienen. Warum kannst du es nicht verdienen? Wisst ihr, es ist so simpel, weil du nicht Gott bist. Du kannst diese Gnade, der Gott ausgießt für dich, kannst du es nicht verdienen, weil du nicht ähnlich bist wie er. Und dann wieder sind wir bei der Herrlichkeit. Du kannst es nicht, aber du kannst es mehr und mehr werden, indem dass du Zeit mit ihm verbringst, indem dass du seinen Charakter annimmst und deine weg abgibst. Und du erlebst, dass Gott lebendig wird durch dich. Und dann wirst du sehen, und ich kann es euch garantieren, und ich spreche das wirklich aus, nicht in der Hoffnung, sondern wirklich im Bewusstsein. Es kommt die Tage jetzt, wo Menschen dich auf Straßen, Supermärkten oder in deinem Büro stoppen werden und die werden dich fragen, was hast du, das ich nicht habe? Und warum werden die es tun? Weil du Zeit mit deinem Gott genommen hast, weil du Zeit in sein Liebe verweilt hast, weil du erkennst deine Identität als Königstochter und Königssohn und verstehst, was es bedeutet, ihm alles zu geben, damit er durch dich jedermann zeigt, dass er lebt. Johannes 3, 16 kennen wir auswendig eigentlich, oder? Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er sein einziges Sohn gab, damit jeder, nicht manche, sondern jeder, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass sie Welt richtet. Da haben wir auch vieles Falsches gemacht, Leute. Wir haben die Welt gerichtet, weil die waren nicht in the Know-how. Wisst ihr, was Know-how ist? In das Wissen. Ich kenne mich schon aus mit Gott. Gott und ich, wir sind so. Ich lese die Bibel. Ich bin eigentlich fast heilig. Aber du tust es nicht. Und du lebst ganz anders. Und statt eigentlich dem Mensch zu begegnen, weißt du, ich war auf einer Beerdigung, zwei Beerdigungen diese Woche, und bei einer in Stuttgart hatte ich ein Erlebnis mit einem. Und seine Schutzpanzer ist Sarkasmus. Sein Schutzpanzer ist Sätze loszuwerden, dich eigentlich, damit du reagierst. Aber Christian und ich, wir haben schon gebetet vorher. Wir haben im Auto gebetet und haben Gott gedankt, dass wir ein Licht sind. Und als dieser Mann zu mir kam und wieder so eine flapsige, eigentlich nicht gute Aussage von sich gab, ich habe echt ihn angeschaut mit der Barmherzigkeit Gottes nicht zu richten. Und ich habe nur einfach ganz sanft gesagt, weißt du, was du da gerade erzählst, das ist schon Mist. Ich wollte es dir nur sagen, ich finde es ein bisschen Mist. Und eigentlich, was du brauchst, ist das Jesus in dein Leben. Du brauchst, dass er dich liebt und dass du das weißt, dass du das richtig erfährst. Er liebt dich, wie du bist. Und es war ein Augenblick des Ernsthaftigkeit. Und in dem Moment habe ich in meinen Kopf gebetet, Herr, nimm diesen Augenblick der Ernsthaftigkeit, tue dein Wort in sein Herz und lass es aufgehen und blühen. Lass es Frucht hervorbringen, dass er zu Jesus kommt und erkennt, er ist geliebt. Er muss nicht diese Panzer mehr tragen, diese Schutzschilde und diese Mauern. Muss er nicht mehr machen. Er ist gekommen, um zu erobern und zu besiegen. Keine Partei, keine Politiker, keine Politik je erreichen konnten. Und was hat er besiegt? Den Tod! Hammer! Kein Politikum, keine Partei, keine andere Religion erlöst dich von dem Tod. Wir leben, weil der Tod besiegt ist. Woo! so ist es. Er hat den Tod besiegt. So er ging runter und stieg ab, weil er hat gesagt, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Und jetzt darfst du kommen. Und was darfst du machen? Du darfst deinen Gott erleben in einer Beziehung. Du darfst zu ihm kommen, freimütig. Ich finde das so gigantisch. Jesus ist von den Toten auferstanden und er hat besiegt. Und dann stieg er zum Vater wieder hinaus und hinterließ den kostbarsten Heiligen Geist. Danke, Heiliger Geist, dass du noch hier bist. Und genau, was wir im Lobpreis gesagt haben, derselbe Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt, wohnt, agiert und ist wirksam in dir heute Morgen. Und das ist Römer 8, Vers 11. Ich möchte heute Morgen das fragen, weil wir eine Gemeinde sind, die möchte, dass Leute zu Jesus kommen. Ist da jemand hier heute Morgen, wenn alle anderen die Augen einfach zumachen, aber ist da jemand hier und du sagst, boah, ich bin echt kalt geworden. Ich bin richtig lauwarm. Ich muss zurück und der Gebet hilft mir einfach zu sagen, Jesus, ich brauche dich. Aber vielleicht hast du heute Morgen das allererste Mal wirklich so eine Botschaft gehört über Jesus Christus. Und wenn du merkst, ich brauche Jesus in mein Leben, dann sei so mutig und heb einfach jetzt bitte deine Hand. Vater, da sitzt vielleicht manchmal Leute hier und die trauen sich nicht. Die trauen sich vielleicht nicht, diese Worte zu beten oder ein Kennzeichen zu geben, ich möchte zurückkommen. Es könnte Wellen schlagen, es könnte etwas bedeuten, der ganz in der Öffentlichkeit ist. Aber Vater, ich bete auch für Leute auf YouTube, die das noch nie gemacht haben, die vielleicht noch nie eine Predigt von uns angeschaut haben. Und ich werde dieses Gebet einfach jetzt sagen. Himmlischer Vater, ich erkenne, dass ich zu weit weg von Gott bin. Ich bete dich um Vergebung. Und ich will mich ganz neu auf die Reise machen. Ich danke dir, dass Jesus all meine Schuld und Scham am Kreuz getragen hat und mir dadurch vergeben hat. Jesus, sei du Herr meines Lebens und der König auf meinem Lebensthron. Und schenke mir neue Erwartungen. Ich will dich erleben. Amen. Zu Grund zu Feuer und ne? Nicht nur Feuer, sondern Freude, das kam da raus, aber Feuer ist immer gut auch. Wir werden jetzt aufstehen und wir werden jetzt ein bisschen ausflippen. Und zwar, was wir machen werden, ist, wir werden ein Gospel singen, Oh Happy Day.